ARD.
Naja, Klischees entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Die gibt es ja nicht ohne Grund. Und wenn ich diese Bilder suche, also wenn ich mit einem Kamerateam in Bitterfeld einreite und mir den Dümmsten da auf dem Marktplatz suche, den ich finde, und mir irgendwelche faschistischen Parolen anhören möchte, denn dann werde ich den finden, den wird es geben. Aber mich stört daran, dass daneben oder dahinter ganz normale Häuser sind, mit ganz normalen Menschen drin, mit ganz normalen Leben, mit ganz normalen alltäglichen Sorgen und dass sie nicht gezeigt werden. Jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich diese vielleicht auch nicht unbedingt zeige, aber ich bin ja auch nur eine Perspektive. Also ich bin ja nur ein Autor, der über den Osten schreibt. Es gibt aber noch ganz viele andere AutorInnen. Und diese ganzen Bücher, die in den letzten Jahren in Ostdeutschland spielen, die zeigen eine unglaubliche Vielfalt. Und ich würde mich freuen, wenn das medial auch mehr auftauchen würde.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
35 Jahre ist es diesen November her, dass die Mauer fiel und am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Teilung am Berliner Reichstag feierlich beendet und Deutschland bekam eine gemeinsame Verfassung. An diesen historischen Moment kann sich der Schriftsteller Domenico Müllensiefen zwar nicht erinnern, er war damals nämlich erst 3 Jahre alt, aber die DDR, die Wende und die Nachwendezeit haben ihn und seine Biografie trotzdem geprägt. Darüber hat sich Nadine mit ihm für diese Folge Orte und Worte unterhalten, und zwar da, wo er aufgewachsen ist, oder?
Ja, genau. Also in der Altmark nämlich, in Sachsen-Anhalt. Und das ist der nach der Uckermark am zweitdünnsten besiedelte Landstrich Deutschlands. Von Berlin aus sind das ja ungefähr 200 Kilometer und wir sind gemeinsam nach Salzwedel gefahren. Domenico Müllensiefen ist in Leipzig eingestiegen, da lebt er nämlich, und ich bin in Berlin dazugestiegen. Und wegen der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke nach Hamburg gibt es gerade ausnahmsweise einen ICE, der in Salzwedel hält. Also es war ganz praktisch. Hier in der Nähe, also in der Nähe von Salzwedel, in einem Dorf, hat Domenico Müllensiefen seine Kindheit und Jugend verbracht und Salzwedel war eben die nächste Stadt. Ja, und an diesen Orten spielt auch sein neuer Roman, Schnall dich an, es geht los.
Das ist ja wirklich ein großartiger Titel, Schnall dich an, es geht los. Das klingt vielversprechend. Liest sich das Buch genauso rasant, wie der Titel klingt?
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr temporeich geschriebener Roman mit ganz vielen Dialogen. Wir sind wirklich auch ganz dicht dran an den Figuren. Und interessanterweise geht bei diesen Figuren erstmal gar nichts los. Sie sind ja in der abgehängten Provinz, erwarten nicht mehr viel vom Leben. Aber der Roman fängt tatsächlich auch mit einer Autofahrt an. Diese allerdings endet tödlich. Es ist ein absichtlicher Crash, ein Suizid. Diese Szene wird dem ganzen Roman vorangestellt und das Leben der Hauptfigur Marcel ist bis heute noch davon geprägt, 20 Jahre danach, denn am Steuer saß seine kleine Schwester.
Oh je, das ist ja ein krasser Anfang. Ich wollte gerade sagen, nicht spoilern, aber wenn das gleich am Anfang verraten wird, dann dürfen wir das ja auch. Und wie geht es mit diesem Marcel dann weiter, jetzt vielleicht auch ohne zu viel zu verraten?
Er ist, als wir ihn kennenlernen, Mitte 30, arbeitet am Bahnhof eines Dorfes in der Altmark in einem Imbiss und er hat resigniert. Und dann taucht aber seine Jugendliebe Steffi wieder auf und auch sein verschwundener Vater meldet sich wieder. Und der Roman spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Wir gehen mit ihm zurück in die Kindheit und Jugend, in die 90er und Anfang der 2000er Jahre. Er erzählt von erster Liebe und Fußball, aber eben auch von dieser Aufbruchsstimmung am Beginn und dann den folgenden Umstrukturierungen von Resignation und Arbeitslosigkeit in der Region und auch davon, wie dann in Marcels Klasse immer mehr Mitschüler Nazi-Mode tragen und das Nazi-Sein zu einer Jugendkultur wird. Marcel wiederum, der macht da nicht mit, ist aber auch keiner, der sich aktiv dagegen stellt. Und Domenico Müllensiefen sagt, er wollte jetzt keinen Kommentar zur aktuellen politischen Situation schreiben, keinen Kommentar zu den jüngsten Wahlergebnissen, die wir gerade erleben in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Aber wir haben natürlich auch über die Wahlergebnisse gesprochen und darüber, warum er eigentlich weggegangen ist.
Ja, sehr spannend klingt das, wie so eine Tiefenbohrung in der ostdeutschen Provinz. Ihr seid dafür nach Salzwedel in die Altmark gefahren, dahin, wo Domenico Müllensiefen aufgewachsen ist und wo er auch seinen neuen Roman spielen lässt.
Und wir haben sogar zufällig eine alte Mitschülerin von Domenico getroffen. Aber zuerst sind wir zusammen Zug gefahren nach Salzwedel.
Moin und herzlich willkommen hier im ICE nach Hamburg-Altona. Unser nächster Halt ist dann Salzwedel gegen 11 Uhr heute. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ihr Gäste, willkommen on board the ICE to Hamburg-Altona. Our next stop is Salzwedel at 11 o'clock. We wish you a pleasant journey.
Wie oft warst du so in letzter Zeit da? Oder mit welchem Gefühl sitzt du hier drin und steuerst auf Salzwedel zu?
Ich freue mich. Ich bin immer gerne in Salzwedel. Ich bin früher immer mit einem Zug mit so einer Fergetaxe von Wetzendorf nach Salzwedel gefahren und hatte da immer so meine ersten freien Erlebnisse, wo keine Eltern dabei waren, wo ich machen konnte, was ich wollte, wo ich so die ersten ganz, ganz zaghaften Schritte in die Erwachsenenwelt hinein, so mit 14, 15, 16 Jahren, konnte mir CDs kaufen, konnte auch mal in so einen Erotikladen reingucken. Das war natürlich auch sehr interessant. Ich habe ab und zu in einem Café gesetzt und Baumkuchen gegessen, weil ich dachte, Erwachsene machen das. Und freue mich einfach, wenn ich da bin. Also Salzwedel ist eine wunderschöne Stadt. Es lohnt sich sehr, da hinzufahren. Die Altstadt ist komplett erhalten. Da sind keine Bomben im Krieg gefallen, weil Salzwedel eine Sanitätsstadt war. Und man kann so die alte Hansepracht dort erkunden. Und ich freue mich einfach, da hinzufahren.
Du hast ja auch sofort vorgeschlagen, hey, dann lass uns doch nach Salzwedel fahren für den Podcast. Warum?
Wir haben das große Glück, dass die Bahn gerade die Strecke zwischen Berlin und Hamburg saniert und deswegen überhaupt erst in Salzwedel anhalten muss. Also man macht das dadurch nicht freiwillig, aber die Umleitung führt über Salzwedel und so kann man gerade von Leipzig oder Berlin oder von Hamburg aus sehr komfortabel dahin reisen, ohne umsteigen zu müssen. Ansonsten ist Salzwedel vom Fernverkehr abgeschnitten.
Salzwedel hat in deinem Roman die Entsprechung in Altenwedel, ne? Das Abgehängtsein ist auch in deinem Roman Thema. Also dein Roman spielt ja in der Altmark, spielt in dem Dorf Jetzenbeck. Und genau, die letzte Bahnverbindung wird gekappt. Das ist so die Ausgangssituation, in die wir da hineingeworfen werden im Jahr 2023. Fast schon so ein Klischee vielleicht oder etwas, was man so im Kopf hat eines ostdeutschen Dorfes, oder?
Ja, und das Tolle ist ja, oder das Interessante ist ja, wenn man solche Orte betrachtet, die keine Einkaufsmöglichkeiten mehr haben, wo es keine Restaurants mehr gibt oder überhaupt keine Freizeitaktivitäten, keine Bahnanschlüsse, dann ist der Blick ja so ein bemitleidenswerter ganz oft von außen, als wenn irgendwie die BewohnerInnen dafür was könnten, dass das so gekommen ist. Dabei sind die ja noch die, die an den Ort irgendwie anscheinend glauben, sonst würden sie da ja nicht mehr leben. Und die Ausgangsfrage war für mich eigentlich so ein bisschen, was ist eigentlich mit den Leuten, die da geblieben sind, also die sich nicht dafür entschieden haben, aus welchen Gründen auch immer, den Verlockungen des Westens oder der Großstadt zu folgen und einfach zu Hause bleiben, da wo sie schon immer gelebt haben, wo sie aufgewachsen sind. Und was ist mit denen eigentlich und wie kann man die zeigen, diese Menschen, ohne sich über sie zu erheben, ohne da irgendwie so einen voyeuristischen Blick drauf zu haben und ohne das in Klischees abdriften zu lassen. Und da war die Bahn natürlich ein großes Element oder ein großes Symbol, denn diese Orte in der Altmark, und das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Orte in Deutschland, die sind mit der Industrialisierung, also mit dem Ankommen der Eisenbahn gewachsen. Die haben sich praktisch verdoppelt. Wenn wir uns Betzendorf angucken, was so ein bisschen das Vorbild für Jetzenbeck ist, mit dem Bahnhof kamen Menschen, die an den Ort geglaubt haben, die an eine Zukunft geglaubt haben, die Hotels gebaut haben, Wohnhäuser, Schulen, Sporteinrichtungen, soziale Räume jeglicher Art. Sachen, die inzwischen fast alle leer stehen. Und vor 20 Jahren ist aus Betzendorf die Bahn verschwunden. Da war die letzte Fahrt. Und es gab um Betzendorf herum ein dichtes Kleinbahnnetz. Um Betzendorf war so der zentrale Knotenpunkt. Diese Strecken wurden ab den 40ern, 50er, 60er Jahren nach und nach eingestellt. Und die letzte Strecke wurde 2002, glaube ich, zugemacht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Symbol. Also der Staat, der früher einmal stündlich in den Ort von Nord nach Süd und von Süd nach Nord hereingefahren ist, verabschiedet sich mit der wichtigsten Instanz, die dieser Ort eigentlich mal hatte, und zwar mit der Zukunft, mit der Mobilität. Und was wird aus so einem Ort, wo der Staat sich komplett in Form der Eisenbahn zurückzieht? Und wenn man jetzt durch Betzendorf geht, ist die Einkaufsstraße, sind viele Fenster verschlossen. Das ist alles verschwunden. Es gibt noch nicht mal mehr eine Kneipe in dem Ort. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und früher gab es so 3-4 Stück. Also so eine Kneipe ist ja doch ein sehr sozialer Ort, wo sich Menschen treffen können nach der Arbeit, wo sie in Kontakt kommen, wo sie in Konflikte kommen, wo sie vielleicht auch mal andere Meinungen aushalten müssen. Wenn es diese Orte nicht mehr gibt, dann gibt es auch keine Gesellschaft. Und dann haben wir ein großes Problem als Gesellschaft, weil wir dann eigentlich nicht mehr existieren und dann etwas versuchen zu retten, was es in der Form gar nicht mehr gibt. Und das sehen wir dann, glaube ich, in Wahlergebnissen.
Reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt halten wir schon wieder. Wo sind wir denn hier gerade? Hier sehe ich hier draußen ziemlich dichten Kieferwald.
Ja, willkommen in der Altmark. Vielleicht ist da hinten noch irgendwo noch ein kleines Reh, was sich versteckt. Aber das ist gerade, das ist so richtig märkischer Boden hier. Sandboden, Kiefernwald, moosiger Waldboden. Und wir stehen in der Pampa und warten, dass irgendwas passiert. Warten auf die Zukunft.
Das ist so ein Altmark-Gefühl.
Bisschen, also schon sehr heimisch hier, ja. Also eigentlich sieht es ja fast überall so aus. Wir sehen endlose Ackerflächen, das sehen wir jetzt hier gerade auf der linken und auch auf der rechten Seite, die praktisch fast bis zum Horizont reichen.
Unser nächster Halt ist dann Salzwedel. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns hier von allen Fahrgästen, die hier aus und umsteigen.
Was ist unsere erste Station?
Erstmal in die Innenstadt und dann gucken wir uns das Ganze von oben mal an. Wir gehen mal auf den Turm vom alten Rathaus.
Okay, dann machen wir das mal.
Genau.
Domenico, dein Weg zum Schriftsteller war ja jetzt kein direkter, geradliniger Weg, sondern ein sehr langer Weg. Du bist erst von der Schule abgegangen, hast eine Lehre gemacht, bist dafür nach Magdeburg gezogen und hast aber auch hier in Salzwedel nach deiner Lehre gearbeitet. Während deiner Lehre.
Ja, ich habe bei der Telekom eine Ausbildung gemacht und die haben uns dann immer heimatnah eingesetzt. Und da war ich hier im Service eingesetzt und da in dem Gebäude da hinten, da ist die Vermittlungsstelle und da waren die Büros der Techniker drin. Oder daneben war nochmal ein Haus, da waren die drin. Und dann sind wir von hier aus losgefahren jeden Morgen und haben Anschlüsse entstört, haben neue Anschlüsse installiert. Und mein erster Arbeitstag hier vorne war auch da in dem Gebäude, da musste ich in der Vermittlungsstelle alte Drähte rausziehen von toten Anschlüssen, die es nicht mehr gab. Ja, und nach der Lehre ging es nach Leipzig. Also ich bin dann während der Lehre nach Magdeburg gezogen. Und nach der Lehre bin ich nach Leipzig gezogen. Da gab es dann erstmal Arbeit und habe dann später jemanden kennengelernt, Steffen Mohr, der mich nicht zum DL gebracht hat, aber der mir davon erzählte und meinte, ich soll da studieren am Deutschen Literaturinstitut. Was habe ich gemacht? Von 2011 bis 2016. Also da war ich dann schon lange in Leipzig. Ich habe schon 5 Jahre in Leipzig gelebt, als ich da dann angenommen wurde.
Was genau hast du denn gelernt?
Der Beruf heißt Systemelektroniker. Es ist so ein Universalberuf. Also früher hätte man gesagt, irgendwie Kommunikationselektroniker oder Fernmeldemechaniker. Systemelektroniker sind so die Leute, die die Hardware aufbauen vom Telekommunikationsnetz, also vom Internet allgemein oder von kleinen lokalen Netzwerken.
War das damals so ein Wunsch von dir oder war es ja einfach irgendeine Lehre machen?
Ja, eher Zweiteres. Also es war eine gute Ausbildung, aber ja, es war halt das, was mir angeboten wurde. Auswahl war nicht sehr groß und ich war auch nicht sehr ideenreich in dem Punkt. Also ich habe das dann einfach genommen, als dann irgendwie kam. Und dann war das so. War nie mein Wunschberuf, aber habe dann gerne in dem Beruf gearbeitet.
Es heißt ja, an einer Stelle deines Buches sagt Marcel, deine Hauptfigur, wir wurden alle Maurer, Koch oder Elektriker. Nur Mülle, der ist nach Leipzig gegangen, um irgendwie Schriftsteller zu werden. Und da habe ich ihn erstmal gefragt, was das eigentlich soll. Du schreibst dich gerne selbst in deine Bücher rein. Dieser ominöse Mülle taucht öfter auf und ist ein Typ, den Marcel nicht leiden kann. Der nennt ihn auch mal Strebersack.
Ja, ich muss mich ja nicht wichtiger nehmen, als ich bin und ich mag so Cameo-Auftritte. Ich mag das bei Tarantino bei den Filmen, ich mag das, wo andere das machen. Ich mag so Easter Eggs in so kleine Momente, die jetzt nicht unbedingt die Handlung vorantreiben, aber doch ganz witzig sein können. Und wenn ich schon über die Gegend schreibe, in der ich aufgewachsen bin, dann kann ich da ja auch auftauchen, dachte ich mir. Außerdem kann dann niemand auf die Idee kommen und sagen, ich wäre Marcel. Bin ich ja gar nicht, weil vielleicht bin ich ja Müller, wer weiß.
Wie ist das, seit wann schreibst du denn? War das schon in der Schule ein Thema für dich?
Das kam viel später. Ich hatte während der Schule das gern gemacht. Wir hatten dann so Schreibübungen, haben so Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Das habe ich alles sehr gern gemacht, aber nie mit der Ahnung oder mit dem Traum, da irgendwie mal später von leben zu können oder Schriftsteller zu werden. Das war viel zu weit weg und dass das überhaupt ein Beruf sein soll, das war ja unvorstellbar für mich. Das kam viel später. Ich habe dann zwischendurch noch eine Punkband gehabt, als ich in Magdeburg war. Und das mit dem Schreiben, das kam dann später. Ich hatte dann mal so einen Beruf noch innerhalb der Telekom, wo wir nichts zu tun hatten. Da war ich in so einem Büro eingesetzt, es gab wirklich keine Arbeit. wir waren so 7, 8 Leute, saßen da rum und hatten echt den ganzen Tag nichts zu tun. Ich habe dann irgendwann angefangen, so ein bisschen was zu schreiben. Und daraus ist aber nie was geworden. Und dann später, so 2008, 2009, habe ich dann so meine ersten ernsthafteren Versuche gewagt, aber auch ohne Publikationsabsicht. Das hat dann eine Freundin von mir, die Maxi, hat das dann mal irgendwann bei mir entdeckt, als sie mich besucht hat, dass ich da gerade was schreibe und meinte, das ist gut, mach weiter. Und später habe ich dann Steffen kennengelernt, Steffen Mohr. Da war ich als Servicetechniker, sollte dort einen Router installieren und der hatte die ganze Bude voller Bücher und ich habe gefragt, warum, war neugierig. Und dann hat Steffen mir erzählt, dass er Krimi-Autor ist und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm mal was geben könnte und er hat so getan, als wenn das alles gar nicht möglich wäre, aber hat dann natürlich dann doch das gelesen. Und hat mir vom Literaturinstitut erzählt und hat gesagt, ich sollte das studieren. Dann habe ich mich da beworben, wurde eingeladen, dann ja, abgelehnt, habe mich wieder beworben, wurde wieder eingeladen und dann wurde ich genommen. Und dann ging das so los.
Wie guckst du heute darauf? Also seit wann kannst du davon leben oder seit wann ist Schreiben dein Beruf? Wann hast du so den Wechsel wirklich vollzogen?
Ja, ich bin noch im Wechsel eigentlich voll drin. Ich habe im Sommer aufgehört zu arbeiten. Und bin jetzt dabei, mich da zu etablieren oder ich versuche es zumindest. Wie lange das klappt, weiß ich nicht, das muss ich gucken. Ja, und im Rückblick bin ich sehr dankbar über den Mut, den ich damals hatte, dass ich meinen Job damals aufgegeben habe, um studieren zu können. Und bin auch ganz froh, dass ich da dran geblieben bin, weil das sah ja lange nicht so aus, als wenn das mal irgendwann klappen würde. Ich habe ewig keinen Verlag gefunden, ich wusste nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ja, und ich bin vor allem dankbar, dass ich damals mich getraut habe, das zu machen und hoffe, dass ich in 10 Jahren dankbar bin, dass es mich jetzt getraut habe, die Arbeit zu beenden und versuche, als Schriftsteller durchzukommen.
Dann lass uns mal weiter durch dein früheres Leben spazieren.
Gerne.
Also wir gehen jetzt hier durch eine der Einkaufsstraßen von Salzwedel. Inwieweit ist dieser Ort oder diese Straße in deinen Roman eingeflossen?
Ja, so ein bisschen das Kaufhaus, was es hier gibt, das ist so ähnlich in meinem Roman drin. Ich habe es nur ein paar Meter woanders hingeschoben, zumindest von meinem inneren Auge. Ja, wir waren früher hier ab und zu mal zum Klamottenkaufen, aber meistens ging es dann doch eher Richtung Wolfsburg oder Magdeburg, weil das Angebot ist schon begrenzt hier. Und wir haben hier so Läden wie Asiashop, da hinten war auch nochmal so ein Laden mit einem ähnlich klingenden Namen. Dann gibt es da halt das Kaufhaus. Aber wenn man reingeht, sieht man diese Pracht der Hansestadt. Man hat einen schönen Lichthof nach oben hin, hat schön große Treppen, eine Galerie oben. Man kann erahnen, wie relevant das mal war. Man sieht den alten Reichtum, den es hier mal gab.
Wollen wir mal reingehen?
Können wir gerne machen, ja.
Hallo.
Schön, ne?
Ah.
Aber man kann es erahnen, die Pracht von damals, ne?
Mhm.
Also erstaunlich überhaupt, dass der Laden sich erhalten kann, das ist schon irre. So ein kleiner Karstadt, ne?
Stimmt.
Alles da.
Wie wichtig war es denn eigentlich, dass du für deinen Roman hier auch wirklich hingefahren bist und hier durch die Straße zum Beispiel gelaufen bist und diesen Ort hier aufgesucht hast?
Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, als ich dran geschrieben habe, als ich gerade in der Nähe war. Aber tatsächlich hat sich doch recht viel aus der Erinnerung gespeist. Aber ich glaube, hier war ich nochmal drin zum Gucken zumindest.
Mhm. Nico, ne?
Ich? Domenico, ja.
Genau, wir waren noch mal in einer Klasse.
Echt? Hi.
Hi. Geht's dir gut?
Ja, gut.
Ja. Ja, alles gut.
Die Haare
Hallo.
Sind wieder geworden.
Ja.
Das ist ja
ich
ewig her.
Ich habe gerade so gedacht, ne, weil beim Klassentreffen warst du ja nicht dabei letztes Jahr.
Da habe ich gerade an meinem Roman gearbeitet.
Ah ja, genau. Ne? Die haben alle so ein bisschen erzählt von dir.
Echt,
ne?
Ja?
Genau,
okay.
Richtig. Witzig. Ja, schön.
Das Ding taucht in meinem Roman hier auf, ja. Deswegen sind wir gerade hier rein.
Schön.
Und du bist hier geblieben damals?
Nee, ich war in Hildesheim 17 Jahre und bin jetzt wieder hergezogen und ja, habe jetzt einen kleinen Sohn, genau. Und dann bin ich jetzt hier gelandet, ne? War vorher bei Kaufhof in Hildesheim, die habe ja zugemacht, ne? Durch Karstadt. Genau, und jetzt bin ich hier, ja. Im kleinen Salzwedel, genau. Ich muss mal ganz kurz kassieren.
Toll. Saß ein Deutsch hinter mir.
Ah ja?
Ja.
Hast du noch viel Kontakt eigentlich zu Alten?
Zu ein paar Leuten, ja. Ein paar wenige. Aber ich war halt mit 16 hier weg, ne, und dann zerbröselt das ganz schnell. Es sind ein paar Leute, mit denen stehe ich noch sehr gut in Kontakt, aber es sind nur so 2, 3. Und die sind mir sehr wichtig. Und ein paar sind auch hier geblieben. Oder zumindest in der Region. Ja. Und dass wir jetzt hier Maria treffen, ich hätte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Also das ist jetzt schön, also toll.
Wohnst jetzt in
Leipzig.
Leipzig.
Schon seit.
Schön. Ja, Leipzig ist auch cool, ne?
Seit 18 Jahren. Ja, cool. Schon ein halbes Leben inzwischen.
Ja,
dort.
Ja.
Ja, Hildesheim.
Genau, da war ich 17 Jahre. Ne?
Und dann zurück.
Ja, mussten wir dann auch, ne? Wir hatten dann einen neuen Hauseigentümer auch bei uns, ne? Und der hat dann gesagt, ja, Eigenbedarf. Wir haben in Hildesheim nichts gefunden, ne?
Schwierig, ne? Also, du wohnst in Betzendorf, oder?
Genau.
Schön.
Ja.
Du hast damals hinter mir gesessen, oder?
Oh, ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, in Deutsch hast du mit Jana hinter mir.
Ich weiß es nicht mehr. Jana ist auch wieder da.
In die war ich total verliebt.
Echt, in Jana?
Aber richtig toll.
Jana ist gerade wieder Single.
Ja, ich bin aber vergeben.
Achso, na gut.
Oh Gott, war ich nicht verknallt, das kannst du dir mal sagen.
Ist ja witzig, ist ja niedlich.
Wie ist es denn so, wieder zurück zu sein jetzt?
Also ich sag mal, es ist schön, ne? Aber man merkt halt, es ist strukturschwach hier. Ne? Wenn du mal was hast, mal zum Arzt musst oder so, ist halt schwierig. Ne? Da musst du nach Wolfsburg fahren oder sonst wohin. Na, ansonsten, doch fühlt man sich halt wohl von den Menschen einfach. Ist alles kleiner, ist gemütlicher, ne? ein bisschen persönlicher. Ne? Nicht so unpersönlich wie in einer großen Stadt. Mhm. Genau.
Und sind denn viele auch, sind einige wieder zurückgekommen?
Ja, viele, oder? Viele. Ja. Genau, doch wirklich viele, die man echt wieder antrifft. Auch ne, nach der Schule sonst wo gewesen und dann kommen sie doch alle wieder nach Hause, ne?
Schön.
Irgendwie Bumerang-Kinder, ne?
Und war das eigentlich schon so absehbar, dass Domenico Schriftsteller wird? Mal?
Nee, also hätte ich gar nicht gedacht. Er war eigentlich immer ein bisschen Außenseiter, glaube ich auch, ne? Warst du?
Ja.
Ne? Genau.
Sehr.
Jo.
Tja, so trifft man sich wieder.
Ja, ne, vielleicht beim nächsten Klassentreffen mal wieder.
War nicht drin. Ich hatte echt so viel Stress mit dem Roman. Ich musste fertig werden und hatte richtig Druck. Aber ich wäre gern da gewesen. Ja,
auch bringen wir wieder hin.
Schön.
Ja, sehr schön. Dann viel Spaß noch.
Danke.
Ne? Macht's gut. Ne?
Ciao.
GC.
Ciao.
Ciao.
Ist ja lustig.
Ja, total. Ich bin gerade ein bisschen geplättet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, aber schön. Schön, dass man hier einen Job findet, wo man sich wohlfühlt, dass man wieder zu Hause ist und sich wohlfühlen kann. Toll. Mhm. Wirklich toll. Ich hätte sie niemals erkannt, die Maria.
Mhm.
Aber mich erkennt man anscheinend.
Ja. Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzuziehen in die Altmark?
Das ist schwierig, weil ich liebe die Verlockung der Stadt so sehr. Und allein meine Ernährung wäre dann echt ein Problem, weil ich wirklich viel zu faul bin zum Kochen und gerne auf die Kalibnerstraße gehe und mich da irgendwo vollstopfe. Es wäre schwer. Ja, hier war immer das Baumkuchencafé. Tatsächlich, also ich dachte, wir gehen hier essen. Okay, das gibt's nicht mehr.
Ja.
Ja. So, jetzt stehen wir vom alten Rathaus.
Okay, und da willst du jetzt hoch, ja? Auf diesen Turm.
Da gehen wir jetzt hoch. Und das Beste ist, dass das gratis. Hallo.
Hallo.
Wir würden gerne mal auf den Turm hoch.
Ja.
Dankeschön.
Danke.
Dann wird er mir schwindelig.
Ja.
Oh.
Schrecklich. Sieht ja gar nicht so hoch aus von unten.
Von unten sieht er tatsächlich nicht hoch aus, aber. So, jetzt können wir ja einmal über ganz Salzwedel gucken und noch darüber hinaus. Und hier sieht man ganz gut diese Backstein- und Fachwerkarchitektur dieser echt schnuckligen Altstadt.
Ist wunderschön, ja. Und vor allem eine Altstadt, in der Menschen leben. Ist ja wirklich belebt hier.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist es mitten in der Woche, tagsüber, und ist trotzdem einiges los hier, ne? Also ein bisschen zumindest.
Wir haben uns mal so ein bisschen zurückgezogen in dieses Fachwerkgebäude im Inneren des Rathausturmes. Man sieht hier die alten Balken über uns. Spielt dieser Turm eigentlich auch eine Rolle in deinem Roman? Ich habe es jetzt nicht mehr so im Gedächtnis.
Ich glaube ja. Das Problem ist, ich habe so viele Arbeitsstände im Kopf, dass ich mir manchmal gar nicht sicher bin, welche Version jetzt reingerutscht ist. Aber Marcel geht hier hoch und guckt von oben runter, nachdem er vorher noch was Dummes gemacht hat. Was das ist, muss man im Buch herausfinden.
Das verraten wir jetzt nicht genau. Also Marcel, kurz nochmal überhaupt zur Geschichte und zur Hauptfigur. Wir lernen Marcel kennen, da ist er mittlerweile 36. Er ist einer der ganz wenigen, der im Dorf geblieben ist. Im Buch heißt das Dorf Jitzenbeck. Und er arbeitet in einem Imbiss. Marcel ist einer, der nichts mehr vom Leben erwartet, der so vor sich hin lebt, der aber auch mit einem großen Trauma zu kämpfen hat, immer noch, denn seine kleine Schwester hat sich, als sie 14 war, umgebracht. Ja, was treibt diesen Marcel in der Gegenwart noch um?
Marcel ist ziemlich einsam, obwohl er unter Menschen ist oder vermeintlich unter Menschen ist. Es gibt Pascal, seinen besten Freund, aber der ist durch seine Alkoholkrankheit auch kein verlässlicher Faktor mehr so richtig. Es gibt seine Mutter, die ist aber auch mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Der Vater ist verschwunden. Und den letzten Halt, den er so findet, den findet er im Fußball. Und er misstraut allem, was irgendwie schön ist. Er ist wirklich innerlich verhärtet und trotzdem gleichzeitig sehr sozial und auch sehr, ja, doch schon weich oder jemand, der Nähe sucht, wie eigentlich alle Figuren in dem Buch. Also diese Härte, die nach außen ausgestrahlt wird, ist so eine Art Selbstschutz, die die Figuren aufbauen durch die Verletzungen, die sie erfahren haben. Was Marcel auf jeden Fall da hält, ist das soziale Gewissen oder die soziale Verantwortung seiner Mutter gegenüber. Marcel bleibt. In sich trägt er die Gewissheit, dass wenn er gehen würde, es auch nicht besser werden würde für die anderen. Also kann er auch bleiben.
Was hat dich interessiert an den Menschen, die da bleiben, die nicht weggehen oder weggegangen sind, wie die meisten?
Ich wollte wissen, was ist eigentlich los hier? Also was ist mit den Menschen, die so klischeehaft als Verlierer gebrandmarkt werden? Was ist mit denen? Also ist ein Verlierer wirklich ein Verlierer? Ist jemand, der da geblieben ist, nicht vielleicht doch jemand, der eine ganz wundervolle Geschichte zu erzählen hat? Und ich wollte so ein bisschen diese Zuschreibungen, die von außen sind, aufbrechen. Die Welt, die ich da zeige, ist natürlich schon ziemlich harsch und vielleicht auch mit Klischees ein bisschen bestückt. Und es gibt ja auch diese ganz normalen Menschen, die hier einfach nur ihr ganz normal alltägliches Leben führen. Ich wollte aber gucken, was ist bei denen, über die man gerne hinwegguckt? Was ist mit denen, die am Bahnhof rumhängen, die vielleicht in schlechten Berufen arbeiten, die eigentlich nie gezeigt werden? Wie kann man die zeigen, ohne sich über sie zu erheben? Und wie kann man einer Figur, die sonst keine Stimme bekommen würde, eine Stimme geben? Und wie kann man zeigen, dass diese Geschichten erzählenswert sind, auch wenn die erstmal sehr, sehr düster oder sehr bemitleidenswert wirken können? Und wie schafft man es, empathisch damit umzugehen? Ja, und das war der Versuch. Also was ist dahinter, hinter den Klischees? Auch schön. Dreimal. Komm, noch 10.
Aha.
13 Uhr in Salzwedel.
An einer Stelle sagt Marcel: Richtig schlimm hier, war genau so, wie man sich den Osten vorstellte. Das Wohnhaus links von mir war grau und verfallen. Alle Fenster waren vernagelt und die Tür zum Hausinneren zugemauert. Also es ist so ein bisschen auch ein Aufgreifen von Klischees, ein Aufgreifen von Aussagen, die über den Osten gemacht werden, mit denen du bewusst umgehst in deinem Roman. Was nervt dich tatsächlich an Bildern oder an Aussagen, die über den Osten gemacht werden?
Naja, Klischees entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Die gibt es ja nicht ohne Grund. Und wenn ich diese Bilder suche, also wenn ich kann in jeder Stadt das abgeschissene Haus finden, was total kaputt ist, was keinerlei Funktion mehr hat und wo Leute davor hängen und ihrer Vergangenheit nachtrauen und Angst vor der Zukunft haben, das finde ich überall. Wenn ich mit einem Kamerateam in Bitterfeld einreite und mir den Dümmsten da auf dem Marktplatz suche, den ich finde, und mir irgendwelche faschistischen Parolen anhören möchte, dann werde ich den finden, den wird es geben. Aber mich stört daran, dass daneben oder dahinter ganz normale Häuser sind, mit ganz normalen Menschen drin, mit ganz normalen Leben, mit ganz normalen alltäglichen Sorgen, und dass sie nicht gezeigt werden. Jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich diese vielleicht auch nicht unbedingt zeige oder nicht so in der Vielfalt oder Wirkungsmacht, in der es sie gibt, das mag auch stimmen, aber ich bin ja auch nur eine Perspektive. Also ich bin ja nur ein Autor, der über den Osten schreibt. Es gibt aber auch noch ganz viele andere AutorInnen. Und diese ganzen Bücher, die in den letzten Jahren in Ostdeutschland spielen, die publiziert wurden, die zeigen eine unglaubliche Vielfalt. Und ich würde mich freuen, wenn wenn das medial auch mehr auftauchen würde, wenn nicht nur von irgendwelchen AfD-WählerInnen die Rede ist oder von irgendwelchen üblen Sachen, die hier passieren, die gezeigt werden müssen, aber vielleicht sollte man auch einfach ab und zu mal den Blick auf die Dinge lenken und das fernab vom RBB und MDR, weil die machen das natürlich in ihren Lokalmagazinen, aber vielleicht wäre es auch bundesweit gut, wenn die Erfolgsgeschichten gezeigt werden und nicht nur die negativen Erzählungen Überhand gewinnen, denn noch immer ist es so, dass die Mehrheit aller WählerInnen demokratische Parteien wählen. Diese Parteien haben immer noch die Mehrheit der WählerInnen und nicht die AfD. Die AfD steht bei knapp 30%, was irre viel ist, aber 30% ist vielleicht eine relative Mehrheit, aber keine absolute. Und ich würde mir wünschen, dass die Zivilgesellschaft des Ostens gezeigt wird. Dass die Menschen supported werden, die sich gegen diesen Rechtsruck stellen, die sich für Vielfalt einsetzen, für soziale Programme jeglicher Art, SozialarbeiterInnen, Leute, die Jugendclubs betreiben, Leute, die Kultur betreiben, die ein Theater aufmachen, irgendwo in der ostdeutschen Provinz. Und wenn es nur ein Lesezirkel ist, der gegründet wird, die sich dafür stark machen, dass es gesellschaftliches Miteinander gibt, dass es Diskussionen gibt, Leute, die bereit sind, andere Meinungen auszuhalten, das wünsche ich mir. Wenn wir nur die schlimmen Seiten zeigen, die es zuhauf gibt, dann vergraulen wir die, die noch an den Osten glauben. Und das wäre fatal.
Trotzdem sind die Wahlergebnisse natürlich so, wie sie sind, auch alarmierend. Fast überall kam die AfD auf 30%. In Thüringen ist sie stärkste Kraft geworden. Wie siehst du diese Wahlergebnisse?
Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass hier wirklich was sozial geschehen muss. Das kann nicht von außen kommen, das muss auch aus den Leuten herauskommen. Wir brauchen eine innere Emanzipation der Leute, die dort leben, im ehemaligen Gebiet der DDR, die selbst aus positiver Energie heraus was ermöglichen wollen. Diese Leute müssen unterstützt werden. Viele sind von denen natürlich 1990 und in den Folgejahren gen Westen oder sonst wohin abgewandert, weil die Perspektivlosigkeit vielleicht zu groß war. Und diese Leute fehlen jetzt natürlich, aber das ist kein Grund, irgendwelchen Rattenfängern das Feld zu überlassen. Wir müssen die Leute unterstützen, die hier ihre Zukunft sehen. Und die gibt es. Und die sind immer noch in der Mehrheit. Auch wenn die AfD 30% bekommt, haben 70% die AfD nicht gewählt.
Auch in deinem Roman geht es um rechtes Gedankengut. Der Vater von Pascal und der Vater von Marcel handeln nicht nur mit Nazi-Devotionalien, also mit Nazi-Krempel, wie es im Buch heißt, sondern sie haben auch eben rechte Einstellungen, sind rassistisch eingestellt. Und Dirk begründet das an einer Stelle, als Marcel ihn mal fragt, warum er eigentlich rechts ist, begründet das an einer Stelle damit, er sei eben in der DDR einer gewesen, der dagegen war, gegen den Sozialismus und in dem antifaschistischen Staat, wäre echte Opposition nur als Faschist möglich gewesen. Eine Erzählung, die er da Marcel auftischt. Warum hast du das so angelegt in deinem Buch?
Tatsächlich habe ich genau diese Begründung zweimal von Leuten, die sich, glaube ich, nicht kennen, unabhängig voneinander gehört. Und ich glaube, diese Begründung ist ein Vorwand, um sich nicht mit den eigenen dämonischen Dingen beschäftigen zu müssen oder intensiv beschäftigen zu müssen, die man vielleicht mal gemacht hat. Und es ist so ein Versteckspiel. Es ist eine sehr einfache Erklärung. Aber wie gesagt, ich habe sie zweimal gehört. Und beim zweiten Mal dachte ich, okay, da ist irgendwas dran. Also es taucht ja jetzt nicht einfach so im luftleeren Raum auf. Dass, wenn das mir zwei Leute unabhängig voneinander erzählen, die aus völlig verschiedenen Regionen Ostdeutschlands kommen, dass sie das wurden und dann geblieben sind, weil beide Staaten ihnen nicht passen. Also darauf konnten sich ja beide Deutschländer einigen. Faschismus ist nicht gut. In der DDR wurde das vorgehalten und in der BRD ein bisschen aufgearbeitet. Aber nicht aus sich selbst heraus, sondern dann von der Folgegeneration natürlich. Und vielleicht ist jetzt gerade die Folgegeneration der ehemaligen DDR-BewohnerInnen daran, diese Nachwendezeit aufzuarbeiten. In Form von Leuten wie Henrik Bolz, Lukas Rietschel, Paula Fürstenberg und vielleicht sogar ein bisschen auch von mir. Aber ja, diese Leute gibt's. Es gibt Menschen, die sind stramm rechts und falsch wäre es, einfach nur mit dem Finger auf denen zu zeugen und die nicht anzuhören. Also es ist, so schmerzhaft das auch sein mag, aber das sind nun mal Realitäten, die finden hier in diesem Land statt und wenn wir die nicht zeigen, ist auch keinem geholfen.
Wenn man es jetzt so feststellt, wie du es gerade getan hast, Was macht man jetzt damit? Wo siehst du denn für dich Möglichkeiten als Schriftsteller, etwas zu tun oder zu wirken?
Ich habe jetzt überlegt, das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie organisieren kann, aber ich möchte gerne eine Lesereihe konzipieren, die in Kleingärten stattfindet. Ich würde gerne in Kleingartenkneipen Lesungen machen. Ich möchte gestandene Autorinnen versuchen einzuladen, das irgendwie zu organisieren. Kleingärten sind so meiner Meinung nach einer der letzten Orte, wo eine soziale Durchmischung eventuell stattfindet. Vielleicht neben dem Freibad und neben dem Zeltplatz. Und da würde ich gerne hin. Es hilft nichts, wenn ich nur Lesungen habe in irgendwelchen großen Theaterhäusern oder in irgendwelchen Kulturhäusern, wo Leute vielleicht gar nicht hingehen, weil sie dann doch eher eingeschüchtert sind von diesen großen Räumen. Und deswegen ist mein großes Ziel aktuell, in die Provinz zu gehen, in die kleinen Orte und dort ein bisschen, zumindest für den Moment, ein bisschen Kultur zu machen. Das wäre schön. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich bin noch in der Konzeption. Ist ja auch eine Finanzierungsfrage am Ende. Und wenn ich irgendwelche AutorInnen habe, dann möchte ich, dass die ordentlich bezahlt werden. Gleichzeitig möchte ich aber, dass Leute möglichst wenig bis gar keinen Eintritt zahlen. Also brauche ich irgendwen, der mir das fördert. Darf sich gerne bei mir melden, wenn jemand dabei ist, der das gerade hört.
Und jetzt haben wir gerade 34 Jahre deutsche Einheit. Ist das für dich... Ich meine, du bist 1987 geboren, also 2 Jahre vor dem Mauerfall, 3 Jahre vor der deutschen Einheit. Inwiefern spielt es trotzdem eine Rolle für dich in deinem Leben, in deiner Biografie?
Ich kann mich natürlich nicht an den 9. November erinnern, 1989. Da war ich 2,5 Jahre alt, aber die Wirkungen, die sind natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Also ich habe halt diese ganze Nachwendezeit in meiner Kindheit erlebt. Ich habe erlebt, wie meine Familie sich geteilt hat, wie der väterliche Teil nach Westdeutschland gezogen ist, wie der mütterliche Teil im Osten versucht hat, irgendwie über die Runden zu kommen, wie meine Mutter teilweise mehrere Jobs hatte. Und natürlich auch diese politische Unzufriedenheit, die es gab, dieses große Misstrauen PolitikerInnen gegenüber, was schon lange hier vorhanden war. Die schlechte Bezahlung, das finden keiner... Ausbildungsstätte im eigenen Ort, dass ich auf Montage gehen musste, dass ich viel in Westdeutschland gearbeitet habe, nur aus dem Grund, weil ich billiger bezahlt wurde als Kollegen aus Westdeutschland. Und das sind ja Effekte, die haben wir ja heute immer noch. Also wir haben im Osten immer noch die Situation, dass hier nichts vererbt wird, außer Armut. Es gibt also die Erbschaftssteuer hat hier im Osten keinerlei Relevanz. Es ist immer noch so, dass Leute schlechter bezahlt werden. Es ist immer noch so, dass die Infrastruktur noch schlechter ausgebaut ist als im Westen schon. Es gibt ja genug Karten, die belegen, dass diese Wiedervereinigung noch lange nicht beendet ist.
Und wie geht's dir selber, also ganz persönlich damit, wenn du darauf guckst? Was für ein Gefühl löst das bei dir aus?
Mir persönlich geht's ja gut. Ich hatte ja das große Glück, dass ich dann irgendwann das gefunden habe, was mich total antreibt, Literatur, und dass ich jetzt da daran arbeiten kann. Aber als ich auf Montage war im Handwerk und dann wirklich für ziemlich schlechten Lohn, ziemlich lange und hart gearbeitet habe, das war deprimierend. Das war wirklich frustrierend. Und man wusste, das liegt nur daran, dass man hier zur Welt kam. Man hätte natürlich sagen können, okay, dann gehe ich halt in den Westen und suche mir da eine Firma und baue mir da ein neues Leben auf. Aber warum? Also ich bin ja schon zweimal der Arbeit hinterhergezogen. Erst nach Magdeburg, dann nach Leipzig. Warum soll ich denn noch weiter wegziehen? Ich war frustriert und auch wütend natürlich.
So, Domenico, du hast gesagt, wir müssen unbedingt Baumkuchen probieren hier in Salzwedel, denn der Baumkuchen kommt aus Salzwedel.
Genau, der richtige, echte Baumkuchen kommt aus Salzwedel und entscheidend ist, wie man ihn anschneidet. Man schneidet ihn nicht einfach mit dem Messer von oben herunter durch, man geht mit dem Messer so flach rein, schräg und bricht eine Ecke hoch, dann kann man auch die schönen Ringe sehen.
Ich habe es mein Leben lang falsch gemacht.
Ja, dann können wir es vielleicht korrigieren. Das wäre jetzt einen ganzen Baumkuchen verputzen, glaube ich nicht, aber vielleicht kriegen wir ein paar Baumkuchenspitzen.
Hallo.
Ich hätte gerne einen Pott Kaffee und einen weißen und einen schwarzen Bogen.
Das nehme ich. Ich nehme einen, diesen da in der Mitte. Genau. Ich hätte gerne auch einen Kaffee. Eine Tasse gern. Baumkuchen essen. Lecker.
Ja.
Wir haben in diesem Podcast immer eine Rubrik, da empfehlen wir uns Bücher. Also ich bringe ein Buch mit, mein Gast bringt ein Buch mit. Welches Buch liest du denn gerade oder welches Buch beschäftigt dich? Was möchtest du gerne weitergeben?
Also gerade lese ich von Patricia Hempel Verlassene Nester und das Buch gefällt mir sehr gut, aber ich bin halt auch nicht fertig, deswegen kann ich da noch kein abschließendes Urteil mehr drüber erlauben. Aber es gefällt mir bisher wirklich ausgesprochen gut. Was ich gerne empfehlen möchte, ist von Annika Büsing Nordstadt. Nordstadt spielt im Ruhrgebiet. Es handelt von Nene, einer Bademeisterin, die sich in Boris verliebt oder andersrum. Und Boris kommt in die Badeanstalt und ist geschädigt durch so eine Kinderlähmung und will seine Beine in der Badeanstalt trainieren. Und dieses Buch ist hochempathisch seinen Figuren gegenüber. Diese Figuren wirken erstmal als sehr unscheinbare Figuren, Charaktere, die man gerne übersieht. Und die erzählen eine wunderbare Liebesgeschichte von zwei Menschen, die mit ihren eigenen Traumatisierungen kämpfen. Und das Buch ist sehr leicht zugänglich erzählt, es ist sehr, sehr spielerisch erzählt und trotzdem hat es eine unglaubliche Wucht und es ist sehr empathisch seinen Figuren gegenüber. Eine große Leseempfehlung von mir für Annika Büsing mit Nordstadt.
Dankeschön. Ich habe von dem Buch auch schon gehört, viel Gutes, aber ich habe es bisher noch nicht gelesen. Ich habe ein Buch mitgebracht, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du es schon gelesen hast und was du davon hältst. Das ist so ein Buch, das hat mich, also das ein wilder Ritt und ich bin zwischendurch auch mal ausgestiegen und habe gedacht, was soll das alles hier? Das ist Clemens Meyer, Die Projektoren. Es ist ein Buch, das ist 1050 Seiten dick. Hast du es gelesen schon?
Noch nicht, aber ich hab's vor. Ich hatte damals im Stein gelesen und ich glaube, da gibt es gewisse Paralitäten. Und ich fand damals im Stein als Stimmengewitter über so ein fiktionales Leipzig und Halle, fand ich damals sehr, sehr großartig. Und ja, Clemens ist schon so ein Leitbild von mir. Also ich habe mich früher noch mehr, aber ich habe mich schon oft stark an ihm orientiert. Und ich werde es natürlich lesen.
Krieg und Gewalt sind die Grundmotive dieses Buches. Und Clemens Meyer spürt ihren Ursprüngen und Auswüchsen nach, indem er einen großen Bogen spannt und Erzählungen und Legenden mit einbezieht, ebenso Bilder und Projektionen, Kinofilme wie Winnetou und eben auch Figuren daraus. Lex Barker, der Old Shatterhand-Darsteller, taucht als Figur ebenso auf wie ein gewisser Dr. May, unverkennbar Karl May. Eine der Hauptfiguren heißt Cowboy, das ist so ein einsamer Typ, der in den kroatischen Bergen lebt, ein Ex-Partisane ist und dann eben Komparse wird in diesen Winnetou-Filmen. Und ein junger Mann spielt eine Rolle, der Neonazi ist, erst in Ostdeutschland und dann eben in Dortmund, der sich die Winnetou-Filme wiederum im Kino anschaut. Später wird er dann Söldner im Jugoslawienkrieg. Und all das ist aber alles andere als linear erzählt, sondern die Geschichte springt wirklich zwischen den verschiedenen Zeitschichten und Ebenen hin und her, bricht auch immer mal wieder abrupt ab und nimmt dann den Faden wieder auf. Und auch die Erzählweisen, die Erzählformen vermischen sich. Das wird dann so eine Projektionsfläche eigentlich, die verschiedene Legenden und Mythen und auch Männerbilder und Kriegsfantasien genauso wie Kriegsrealitäten miteinander vermengt. Und ich habe gemerkt, es hat mich immer wieder richtig reingezogen. Ich bin aber genauso oft auch wieder ausgestiegen. Und ich finde so diese Momente, wo ich dachte, hier passiert gerade was ganz Großartiges, also ganz großartige Literatur. Da hat so diese Collage aus Erinnerungs- und Zeitströmen, aus Filmbildern, Listen und Brutalitäten, also immer wieder so ein Leseglück ausgelöst, weil dann diese ganzen Versatzstücke plötzlich dann doch das große Ganze ergeben, nämlich so eine Studie über Ursprünge und Linien von Gewalt und Kriegen und so Macht und der Bilder und der Erzählungen darüber. Also wirklich sehr ambitioniert, manchmal ein bisschen überambitioniert vielleicht, finde ich. Aber also so, dass es mich nachhaltig beschäftigt hat.
Das klingt nach einer konsequenten Weiterentwicklung bei Clemens. Als wenn da, also wenn wir den ganz großen Bogen spannen mit Als wir träumten, die Nacht, die Lichter im Stein und mit den kleineren Werken, die dazwischen kamen, dann klingt das nach Clemens und nach einer guten Weiterentwicklung. Und ja, ich freue mich drauf, das zu lesen und ich werde es tun.
Ist übrigens auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, der ja am 14. Oktober im Vorabend der Frankfurter Buchmesse in Frankfurt dann vergeben wird. Mal schauen.
Mal schauen.
So, dann geht's jetzt zurück. Für mich nach Berlin, für dich nach Leipzig.
Ja.
Schön war's. Vielen Dank, dass du mir Salzwedel gezeigt hast.
Ich danke dir, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und das war ein sehr schöner Nachmittag, den wir hatten.
Bis bald.
Bis bald.
Nadine und Domenico Müllensiefen waren das. Und ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen neidisch gerade geworden. Ich hätte auch gerne Baumkuchen gegessen. Und ich wusste überhaupt nicht, Nadine, dass der Baumkuchen aus Salzwedel kommt. Wieder was gelernt.
Ich auch nicht. Und Anne-Dore, ich wollte dir eigentlich ein Stück mitbringen, ne?
Aber
das Stück hat es leider nicht überlebt. Es war einfach zu lecker.
Naja, muss ich wohl selber nach Salzwedel fahren. Nadine, ihr habt jetzt ja viel geredet, auch über das Aufwachsen in dieser Region und auch über die deutsche Einheit und so weiter aus dieser Perspektive. Ist dieser Roman von dem Domenico Müllensiefen ein guter Tipp für alle, die sich mit der Wende literarisch beschäftigen möchten?
Ja, ich finde schon. Also interessant ist ja, dass Domenico Müllensiefen zu der Generation von Autoren gehört, die kurz vor der Wende oder eben zur Wende geboren wurden, die sogenannten Nachwendekinder, die jetzt eben über ihre Erfahrungen schreiben und auch die Erfahrungen ihrer Familie, was sie geprägt hat, inwieweit sie eigentlich noch ostdeutsch sind. Denn sie sind ja im wiedervereinigten Deutschland eigentlich aufgewachsen, aber immer noch prägt dieses als ostdeutsch eingeordnet werden, auch ihre Biografie. Und Domenico Müllensiefen hat mir erzählt, dass er sich eben auch oft darüber ärgert, ne, als ostdeutscher Autor gelabelt zu werden. Einen westdeutschen Autor labelt man ja auch nicht. Aber er sagt, er nimmt diese Rolle gerne an und findet es wichtig, nach wie vor eben einfach drüber zu sprechen und miteinander auch ins Gespräch zu kommen darüber.
Ja, Domenico Müllensiefen, schnall dich an, es geht los, ist im Kanon Verlag erschienen, hat 350 Seiten und kostet 25 Euro. Orte und Worte findet ihr auf den meisten Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Kommentare und die Buchtipps dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, der ganz gut passt, finde ich. Zwischenzeiten, eine Familiengeschichte der Wendejahre, ist der rbb-Hörspiel-Podcast über die Wiedervereinigung. Er erzählt die Geschichte der wilden Zeiten in Berlin zu Beginn der 90er Jahre. Der Ausverkauf von Immobilien in Ostberlin, nächtelanges Tanzen, Affären und Stasi-Vergangenheiten. Ab jetzt zu hören in der ARD-Audiothek. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Und ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Gabi Klusmann. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.